Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und der Suche nach dem letzten Geheimnis von Ernest Hemingway, auf das ein junger Schriftsteller und Literaturwissenschaftler stößt im neuen Roman von Michael Kleeberg. Einem der besten und höchst angesehenen Schriftsteller unserer Tage. Die Kritik vergleicht ihn mit Thomas Mann, Robert Musil und Marcel Proust in Stil, Ton und Anspruch. Was aber hat er mit Hemingway am Hut, dem Meister knappster Sätze? Anscheinend eine Menge, wenn er Held und Erzähler in seinem Roman sogar Michael Kleeberg nennt. Und warum heißt dieser Roman nun Achilles in Taormina? All das müssen wir ihn fragen. Den realen Michael Kleeberg, er ist unser Gast heute in der Lesart. Willkommen allerseits. Er ist einer der literarischen Chronisten unserer Zeit, Michael Kleeberg. Jahrgang 1959 hat er in vielen Romanen die bundesdeutsche Gegenwart vermessen, vor allem in seiner Karlmann-Trilogie um einen deutschen Jedermann. Immer wieder hat er aber auch klassischen Literaturtraditionen Respekt gezollt, Autoren wie John Dos Passos und Marcel Proust übersetzt, im eigenen Roman Der Idiot des 21. Jahrhunderts Goethes westöstlichen Divan modern aktualisiert. Und jetzt begegnen wir dem nächsten Giganten im neuen Roman von Michael Kleeberg, Achilles in Taormina. Und das ist kein geringerer als Ernest Hemingway. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Kleeberg.
Guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung.
Lassen wir den Romantitel erstmal beiseite, weil Achilles gleich zur Pointe führt, die wir uns aufheben müssen. Wenn Ihr Name fällt, Herr Kleeberg, ja, wird er literaturkritisch wie wissenschaftlich inzwischen wirklich mit den Allergrößten verknüpft. Ich habe ein paar genannt, von Goethe über Robert Musil, Thomas Mann bis zu Marcel Proust. Von Hemingway war meiner Erinnerung nach noch nie die Rede. Jetzt kommt er aber mit Macht wie das, Herr Kleeberg. Alte, frühe Liebe oder eine neue?
Ganz genau, meine große Jugendliebe, literarisch gesehen. Das begann so, ich war 16, war gerade nach Hamburg gezogen, hatte einen Freund, mit dem man sozusagen auf Abenteuer ging durch die Stadt, den Hafen und St. Pauli, und wir wollten Holzfäller in Kanada werden und vielleicht zur fremden Legion und jedenfalls ein abenteuerliches Leben führen. Und dieser Freund, der hat anders als ich damals schon gelesen und hat mir dann so ein paar Bücher hingeworfen, hier Abenteuerschriftsteller Jack London und eben auch Ernest Hemingway. Und ganz kurz darauf kam er eines Nachmittags zu mir, hat mir vier Zettel hingelegt, die er selbst mit Hand beschrieben hatte, und sagte den Satz, den ich seither 50 Jahren nie vergessen habe: Wenn man Schriftsteller werden will, muss man mit Kurzgeschichten anfangen. Und in dem Moment wurde mir klar, dass ich das gerne wollte, und dann habe ich angefangen, Hemingway zu lesen und zu studieren, und 6, 7 Jahre lang, bis ich 24 war, war das tatsächlich der wichtigste Autor für mich.
Kommt so auch der Gag zustande, dass Sie Ihren Helden jetzt in Ihrem Roman Michael Kleeberg nennen. Man weiß von Ihnen als erklärtem Storyteller, dass Sie die Autofiktion, die sogenannte, eigentlich eher nur als alberne Mode empfinden.
Es ist, sagen wir mal, ein Zwinkern mit beiden Augen gegenüber dieser Mode, dass ich diesem Helden zwar meinen Namen schenke, aber ansonsten herzlich wenig von mir.
Jedenfalls hat dieser Michael Kleeberg außer der Hemingway-Faszination auch so gut wie gar nichts mit Ihnen zu tun, spielt am Ende auch, Sie sagen, ist keine Geige. Stellen Sie uns ihn mal selbst vor, wer ist denn dieser anfangs noch junge Mann?
Es ist jemand, der eine Obsession, und zwar fast mehr eine biografische als eine schriftstellerische, mit Hemingway hat. Und ein begeisterter Hemingway-Leser ist als junger Mann und eigentlich auch ein Schriftsteller werden will und glaubt oder dem Irrglauben unterliegt, man müsse ein Hemingway-artiges Leben führen, um Hemingway-artige Literatur schaffen zu können. Und so stolpert er als 20-Jähriger, weil Hemingway ja als 18-Jähriger im Ersten Weltkrieg war und es 1979 in Deutschland, wo dieser junge Mann lebt, keinen passenden Krieg gibt, auf den man mal eben so ziehen kann, so stolpert er in den nicaraguanischen Befreiungskrieg der Sandinisten. Und dort lernt er wiederum eine Amerikanerin kennen, mit der er nach Amerika kommt, und dann entwickelt sich, weil er irgendwo unterkommen muss, kommt er bei einer alten Dame unter, die untervermietet, und wie sich dann herausstellt, ist diese alte Dame Hemingways erste große Liebe aus dem Ersten Weltkrieg.
Er macht als Literaturwissenschaftler in den USA ein bisschen schleppend, stockend, aber dann doch Karriere, macht seine Hemingway-Leidenschaft zur Profession, wird ein akribischer Forscher, treibt entlegene Quellen, aber auch Zeitzeugen auf, eine haben sie schon genannt. Dann kommt Hemingways Sohn ins Spiel, seine Frau Martha Gellhorn. Wir tauchen in eine unglaublich detaillierte Hemingway-Welt ein. In ihrem Roman, Herr Kleeberg, es gibt richtig ausgearbeitete wissenschaftliche Aufsätze als Kapitel. Sie mussten sich ja selber zum Experten mausern oder waren Sie schon einer?
In der Tat war ich schon einer, weil ich habe zwar die Bücher von Hemingway selbst früh schon gelesen, aber danach eigentlich alles verfolgt, was an kritischer Auseinandersetzung, biografischer Auseinandersetzung mit ihm geschrieben wurde. Und da gab es einen Schlüsselmoment, der sowohl für meine Beschäftigung als auch für die Hemingway-Forschung überhaupt entscheidend war. 1986 kam ein nachgelassener Roman heraus, der heißt auf Deutsch Der Garten Eden. Sehr stark gekürzt, also das war ein Manuskript, das Hemingway nicht abschließen konnte, von fast 2000 Seiten. Daraus hat der Verleger 200 Seiten zusammenkompiliert. Aber zum ersten Mal hat Hemingway damals von seinen Androgynen, von seinen fetischistischen Tendenzen gesprochen, von seiner lebenslangen Auseinandersetzung mit seiner femininen Seite, die ja eigentlich bei dem Säufer, Macho, Großwildjäger immer zu kurz gekommen ist, die aber eigentlich sein ganzes Leben bestimmt hat. Und von dieser Perspektive her lassen sich neue Blicke auf Hemingway werfen, die ihn eigentlich heute überhaupt noch interessant machen.
Da kommen wir noch drauf, ausführlich, aber jetzt gehen wir in Ihrem Roman jetzt erstmal so wirklich die volle Strecke mit. Also der junge, noch völlig unbekannte Hemingway, so die frühe charismatische Persönlichkeit, die ihn zum Liebling der Pariser Intellektuellen macht, von Gertrude Stein über Ezra Pound bis Sherwood Anderson. Dann schreibt er unter deren Mentorschaft die ersten Sachen, ruckzuck wird er berühmt und dann passiert das, was man immer mit Hemingway verbindet. Das Leben legt sich über das Werk und umgekehrt, so wird es mal vom formuliert im Roman. Wie kommt dieses Phänomen eigentlich in die Welt? Bis heute ist es ja geblieben, dass man Literatur und Biografie kaum trennt.
Das ist einmal ein, denke ich mir, eine Besonderheit seines Charakters. Er kam aus einem puritanischen Haushalt im Mittleren Westen, damals sowohl zeitlich als auch räumlich noch nahe an der Grenze zum Wilden Westen. Und ist seit jeher ein Naturbursche gewesen und mit einer, da muss man trotzdem nochmal wieder drauf kommen, mit einer großen Furcht vor seiner femininen, sprich intellektuellen Seite, die er versucht hat zu verdrängen. Also einmal hat ihm als Ausgleich zu der literarischen Arbeit einfach das Angeln gehen, Jagen gehen, draußen in der Natur seinen Spaß gemacht. Aber zum anderen hat er auch eine Heidenangst davor gehabt, als der Bücherwurm, Kunstsammler und belesene Intellektuelle zu gelten, der er in der Tat war.
All the way Hemingway, das ist der Stoff. Und jetzt aber endlich zum Titel und zum versprochenen Geheimnis, worauf die ganze Geschichte zuläuft. Achilles in Taormina, ich liefere die eine Hälfte. 1918 ist der junge Hemingway dort in Sizilien. Eine Woche jetzt hier, Herr Kleeberg. Warum ist er da und warum als Achilles?
Der Erste Weltkrieg ist gerade 4 Wochen vorbei. Hemingway war ja verletzt als Rotkreuz-Mitarbeiter und hat eigentlich die zweite Hälfte des Jahres 1918 im Krankenhaus verbracht. Und sein kommandierender Offizier des Rotkreuzes, ein Mann namens James Gamble, von Hause aus Kunstmaler, der mochte ihn sehr gerne, die beiden haben sich gut verstanden und dieser James Gamble hat Hemingway eingeladen, eine Grand Tour unter Junggesellen von 1,5 Jahren durch das Nachkriegseuropa zu machen. War Hemingway, fand das sehr verlockend, hat aber abgelehnt, weil er ja verliebt war in seine Rotkreuzschwester und nach Hause wollte Geld verdienen, damit er sie heiraten konnte. Dann hat Gamble gesagt, na dann komm wenigstens das Winterhalbjahr mit mir nach Madeira, alle Kosten werden übernommen. Selber Grund, Hemingway hat bedauernd abgelehnt. Und zum Schluss sagte dieser Gamble, na dann komm wenigstens 10 Tage zwischen Weihnachten und Silvester mit mir nach Taormina in Sizilien. Und das hat Hemingway wahrgenommen, ohne es im Übrigen seiner Agnes, seiner Geliebten, zu verraten. Und das Interessante daran ist, dass Hemingways Leben ja fast stündlich dokumentiert ist, von der Wiege bis zur Bahre. Aber über diese 10 Tage in Taormina gibt es keinerlei Information.
Im Roman bereitet nun ihr, Michael Kleberg, eine große Enthüllung vor auf einer wissenschaftlichen Konferenz. Darauf läuft der Erzählstrang zu. Er hat Quellen aufgetan, die mehr Licht in diese Woche bringen. Mal ganz platt gefragt, gibt sie tatsächlich? Bei ihrem Roman weiß man immer nicht so genau, was dann wohl erfunden ist und was dann doch Fakt ist.
Na, das Erfundene geht eigentlich unsichtbar an der Grenze dessen, was bekannt ist, weiter. Dort, wo es eben historisch nicht bekannt ist und verbürgt ist. Aber ich habe nichts dazu erfunden, was nicht zumindest logisch hätte passieren können.
Und was ist das nun für eine Quelle, die da Michael Kleberg da auftut und sagt, Mensch, das ist die Sensation?
Na, die Tatsache ist, und das ist wiederum historisch verbürgt, Taormina war seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ein europaweit berühmter Spot für homosexuelle Intellektuelle und Künstler, die ihre Neigungen, die ja nun überall hart bestraft wurden, in Ruhe nachgehen wollten. Also der alte oder ziemlich kaputte Oscar Wilde, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, ist gleich nach Taormina gereist. Und sehr viele andere Leute, die gar nicht erst ins Gefängnis wollten, haben sich dort niedergelassen. Unter anderem eben ein Maler, der sich ein Haus gebaut hat. Da kann man heute auch Urlaub machen. Es ist ein UNESCO-Weltkulturerbe, Casa Cuseni. Großer Homosexueller war der Gastgeber von Hemingway und Gamble.
Und hier gibt es ein Schriftstück, das da auftaucht und läuft nun alles auf die Frage zu. Hat der junge Ernest mal was mit einem Mann gehabt? Wie konkret erotisch auch immer? Was natürlich ja dieses etablierte Bild vom Supermacho-Papa Hemingway schon anders färben würde auf unserer Seite der Aufklärung. Aber könnte man ja auch sagen, ja und? Ich meine, auch in Ihrem Roman steht schon, dass die jüngere Hemingway-Forschung sich gendermäßig schon längst in diese Richtung orientiert hat. Wäre das denn so skandalös?
Nein, es geht auch weniger um den Skandal. Es geht darum, zu sehen, was dahinter steckt. Daher auch der Titel Achilles und Patroklos. Achilles in Taormina. Achilles und Patroklos sind ja ein Freundespaar gewesen aus der Ilias, aus dem Kampf um Troja. Und die beiden hatten eine besondere Form von Freundschaft, die eben nicht nur in Schulterklopfen bestand, sondern wo eben durchaus auch eine körperliche Nähe zu der geistigen dazu kam. Und das ist eine der Spuren, die bei aller Hemingway-Kenntnis noch wenig verfolgt worden sind.
Ihr Erzähler träumt zwischendurch mal davon, wie es wohl gewesen wäre, Hemingway selbst zu treffen. Haben Sie sich das auch mal vorgestellt, Herr Kleberg, so ihn auf Kuba, in der Lieblingsbahn, ein Daiquiri nach dem anderen oder in Afrika, Haya Safari bei der Löwenjagd?
Nein, ich glaube, ich hätte, wenn, dann eher den Bücherwurm Hemingway oder den Kunstsammler Hemingway gerne kennengelernt. Also bei dem Tieretotschießen hätte ich nicht unbedingt dabei sein müssen. Aber es gibt beispielsweise eine wahre Anekdote, dass Hemingway war ja öfter in Berlin und war dort Kunde der Galerie Flechtheim und hat dort beispielsweise Bilder von Paul Klee gekauft. Oder aber auch eine wunderbare kleine Skulptur der Bildhauerin René Sintenis, die hieß Der Fußballer. Und dort dabei gewesen zu sein mit diesem Hemingway, den man weniger kennt, dem Kunstenthusiasten, ich glaube, das hätte mich interessiert.
Achilles in Taormina, der neue Roman von Michael Kleberg. Jetzt bei Penguin erschienen mit 336 Seiten für 28 Euro. Alles Gute dafür, Herr Kleberg, und schönen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Herzlichen Dank.
Und jetzt dieses Schöne hier in der Lesart.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich heiße Aris Fioretos. An einem Frühlingstag 1992 bin ich in Trance geraten. Der Ort Santa Monica, Kalifornien. Kurz davor hatte ich den vorletzten Roman vom russisch-amerikanischen Autor Wladimir Nabokov erworben. Transparent Things im Original, auf Deutsch durchsichtige Dinge. Im Café nebenan sitzend las ich mich hinein und als ich zum dritten Kapitel gelang, fiel ich in Trance. Auf 3,5 Seiten wird die Entdeckung des Helden, Hugh Pearson genannt, geschildert. Es ist die Entdeckung eines Bleistifts, der vergessen in einer Schublade, in einem Schreibtisch, in einem Schweizer Hotel liegt. Wir werden sofort als Leser zurück ins Jahr 1616 geführt, in dem auch der Graphit entdeckt wurde, und zwar im Lake District in England. Und von diesem Zeitpunkt an wird vorwärts erzählt, bis zu dem Augenblick, wo der Bleistift dann von Hugh Pearson entdeckt wird. Und ich war hin und weg. Ich verstand zum ersten Mal wirklich sehr tief, dass Literatur etwas vermag, was ich bis dahin eher in Verdacht hatte, nicht möglich wäre, nämlich die Zeit innezuhalten und sogar auch noch inwendig auszudehnen. In der Tat kriegten 4 Jahrhunderte auf 3,5 Seiten Platz.
Durchsichtige Dinge, der Roman von Wladimir Nabokov. Ein Buch seines Lebens des Schriftstellers Aris Fioretos. Eine deutsche Ausgabe des Nabokov-Romans gibt's im Taschenbuch bei Rowohlt.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Neue Lyrik wollen wir uns anschauen von Dorothea Grünzweig, eine Dichterin von Rang in der lyrischen Welt. 74 Jahre ist sie inzwischen alt, mit einem weit gespannten, vielfach ausgezeichneten Werk mit Gedichten und Essays. Auch als Übersetzerin hat Dorothea Grünzweig viel geleistet. Mittlerweile lebt sie schon länger in Finnland. Jetzt gibt es einen neuen Gedichtband von ihr, erfasst von dieser Nachtverwandlung, so der Titel. Und wir sind jetzt mit unserem Kritiker Björn Heyer verbunden. Ich grüße Sie.
Guten Morgen, hallo.
Ja, Dorothea Grünzweig ist eine arrivierte Poetin. So bekannt ist sie allerdings nie geworden, dass man ihren Namen jetzt sofort parat hätte. Auch ich musste nachschlagen. Herr Heyer, was für eine Dichterin ist Dorothea Grünzweig? Was zeichnet ihre Lyrik aus?
Ja, sie ist zunächst mal eine Dichterin, die über ein sehr genaues Sensorium für die vielen Krisen unserer Zeit verfügt. Und da setzt auch die neue Lyrik sehr analytisch an. Also sie spricht vom Leitkörper der Welt, der vor allem, muss man sagen, aus zwei unterschiedlichen Kriegen bei ihr resultiert. Zum einen ist es der Krieg gegen die Natur, Klimawandel, und zum anderen der Krieg unter den Menschen. Und was sie damit macht, ist zu zeigen, wie uns der Krieg auch in so eine Sprachkrise versetzt, wie er uns unserer Sprache beraubt. Es gibt ein Gedicht, in dem ist die Rede davon, dass Tretminen gepflanzt würden. Und das ist natürlich sehr klug gemacht, ne? Also sie nimmt etwas Positives, etwas Pflanzen, was Lebensspendendes ist, und sie verwandelt das dann eigentlich in das, sie zeigt, wie wir eigentlich der Sprache da beraubt werden. Aber sie erobert auch das Terrain zurück. Anderes Beispiel, wenn sie über die Dunkelheit spricht. Sie sagt, die Dunkelheit, das ist eigentlich der Raum des Schutzes, das ist der Raum des Geheimnisses. Und da befreit sie die Dunkelheit so ein bisschen aus der Angst, die wir mit ihr verbinden.
Aber wenn Sie sagen, Herr Heyer, von Krisen, von welchen Krisen genau? Jetzt von der allgemeinen Weltkrise, der allgemeinen Weltverzweiflung? Oder geht sie da auch konkret auf die vielen Krisen unserer Tage ein?
Also wie gesagt, der Krieg spielt eine große Rolle. Überhaupt Gewalt ist ein Thema. Und da gibt es schon auch Momente, die sind sehr trist. Es gibt so ein Zitat, da heißt es, die Aussichtslosigkeit ist in allen Richtungen spiegelglatt. Gebete, noch so aufgeraute, rutschen an ihr ab. Ein tolles Bild, wie ich finde, wo so auch die Verzweiflung über die Welt und die allgemeine Lage deutlich wird. Aber, und das ist jetzt das Spezifikum ihres Arbeitens, es gibt eine ganz starke Hoffnung und die zieht sie aus dem Glauben. Also wir haben ganz viele messianische Gedichte, die so von Erlösung träumen. Also sie sieht Engel in der Natur, sie sieht einen Kondensstreifen am Himmel und verbindet den mit so einer Dornenkrone, der seine Stacheln aber verliert. Oder es ist die Rede von, ich zitiere nochmal, eines fernen Äonentages wird es Heilung geben, falls auf Leiden ein Segen liegt, wie es in alten Schriften heißt. Und ich finde, das hat sowas eigentlich erfrischend Unzeitgemäßes, dass jemand so wieder an die Mystik anknüpft, dass jemand tatsächlich auch so wieder von Gott, von Religion als einem Orientierungssystem spricht.
Das heißt also sozusagen keine pessimistische Weltsicht, weil man doch irgendwie von guten Mächten wunderbar geborgen ist?
Kann man sagen, mit Bonhoeffer, ja. Schön, ja.
Ich habe erwähnt, dass Dorothea Grünzweig inzwischen nach Finnland umgezogen ist. Da stutzt man immer so ein bisschen. Ach, guck mal, nach Finnland spielt, weil Sie vorhin sagten, auch Natur spielt eine Rolle. Kommt das auch zum Tragen in diesen Gedichten?
Ja, sehr. Also das ist eine ganz deutliche Konstante. Sie schreibt auch sehr viel über die Schönheit und Erhabenheit dieser weiten finnischen Natur. Und dazu nutzt sie geradezu girlandenartige, blühende, große Satzkonstruktionen. Ohne aber, und das ist schon wichtig zu romantisieren, also sie zeigt auch wirklich die Auswüchse unseres ja inzwischen schon perversen Verhältnisses zur Natur und insbesondere gegenüber den Tieren. Und das ist etwas, das ja in der Gegenwartslyrik eine große Rolle aktuell spielte in den letzten Jahren. Also ich erwähne zum Beispiel Michael Vogel, Maradaya Kotschukaro und viele andere, die tierethisch inspiriert schreiben. Das macht auch Dorothea Grünzweig, wenn sie über die Landwirtschaft nachdenkt. Da ist die Rede von die Tieren, die Käfige und Ställe herzlos fesseln. Oder es gibt ein sehr bewegendes Gedicht über die Jagd auf ein Rotwild und auf einmal ist das Tier erschossen. Der Schnee, heißt in einem anderen Gedicht, der Zärtlichkeitsspender Schnee, ist blutgetränkt, es ist alles rot und wir lesen vom Reim von Weh und Reh. Ist ein sehr einfacher Reim, aber der in diesem Gedicht sehr gut funktioniert. Und worum es ihr dabei geht, ist letztendlich die Kultivierung, sie nennt das so, von Hineinversetzungsgabe. Und auch da gibt es ein sehr tolles Bild. Sie sieht die Empathie oder diese Hineinversetzungsgabe wie eine Lore, die in die Tiefe der Seele fährt und den Schmerz zutage fördert. Und da gibt es wirklich ganz viele so kunstvolle und zugleich eingängige Bilder, die diesen Band zu etwas sehr Berührendem machen.
Sie ist jetzt schon 74 Jahre alt und hat schon ein großes lyrisches Werk verfasst. Würden Sie denn sagen, es ist ein Alterswerk. Hat sie sich vom Stil jetzt auch mehr in diese Mystik entwickelt oder war das schon immer so, dass sie in der Beziehung auch ein Solitär ist in der lyrischen Landschaft?
Also ich würde schon sagen, dieses Religiöse ist tatsächlich auch in ihren vergangenen Bänden so eine Konstante gewesen. Ich habe aber den Eindruck, dass sie sich jetzt eigentlich in der Form noch etwas mehr findet. So ganz viele Gedichte sind in so einer Art Blocksatz gehalten und es gibt dann quasi immer wieder so Lücken zwischendrin, also wo Wörter fehlen oder es sind auch wirklich typografische Lücken, überflüssige Leerzeichen. Da hat man so den Eindruck, das sind so die Lücken, die zum Beispiel Krieg hinterlässt. Das ist die Gewalt, die da lässt, die eigentlich so ein bisschen auch die Sprache zersprengt. Aber wie gesagt, es gibt dann diese Hoffnungspoetik und so, dadurch hat dieser Band sowas Dialektisches. Also es ist so ein Schwanken zwischen Fülle und Leere, zwischen Rettung von Seelenheil und dann aber auch durchaus immer mal wieder pessimistische Momente. Und das Ganze hat, finde ich, eine ganz tolle so innere Kraft, die sich darin manifestiert und die hat mich sehr überzeugt.
Danke Ihnen, Björn Heyer, über Erfasst von dieser Nachtverwandlung, den neuen Gedichtband von Dorothea Grünzweig, jetzt im Waldstein Verlag erschienen, 152 Seiten, kosten 24 Euro. Sie hören die Lesart und wir lassen uns jetzt wieder Literatur empfehlen von unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem deutschen Buchhandel. Und dazu telefonieren wir heute nach Bayern, nach Nürnberg, wo Lisa Näher in der Buchhandlung Jakob für die Belletristik und Veranstaltung zuständig ist. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Näher.
Hallo Herr Scholl, ich freue mich, hier dabei zu sein heute.
Apropos Veranstaltung, Frau Näher, Sie hatten im Frühjahr echt hohen Besuch. Altkanzlerin Angela Merkel kam in die Buchhandlung. Wie war das denn? Da muss ja eine Menge los gewesen sein.
Ja, absolut aufregend. Wir hatten auch monatelang mit der Vorbereitung zu tun, weil natürlich alles perfekt sein sollte an dem Tag. Und es war wirklich ein Ereignis. Also Frau Merkel kennenzulernen war besonders toll und aber auch so viele Menschen in Nürnberg für sie nochmal begeistern zu können oder auch die Begeisterung zu spüren, die einfach nach wie vor in der Bevölkerung für diese Frau da ist, ist schon faszinierend gewesen, ja.
Das heißt, sie hat aus ihren Memoiren da gelesen, ja?
Genau, aus Freiheit,
im Kiwi-Verlag erschienen. Aber ich meine, die Leute haben ihn ja wahrscheinlich, mussten sie die Plätze verlosen oder wie konnten sie denn das mit dem Publikum machen?
Ja, wir hatten einen Vorverkauf, der war exklusiv für unsere Stammkunden und Kundinnen geöffnet. Und dann später auch für die Allgemeinheit und innerhalb von 45 Minuten waren die Tickets weg.
Ja, Mensch, toll. Kommen wir zu Ihren Empfehlungen, Frau Näher. Wir beginnen mit einem Roman aus den USA von Zoe Dubno. Ich hoffe, ich spreche die Dame richtig aus. Nur das Allerbeste heißt das Buch in Übersetzung. Es ist das Debüt der noch jungen Autorin und hat, ja, wie man hört, mächtig Wirbel gemacht in den USA. Was ist das denn für ein Roman, Frau Näher?
Ja, richtig. Im Original erschienen unter dem Titel Happiness and Love steht der Inhalt eigentlich total im Kontrast. Übersetzt wurde es von Anke Caroline Burger und es ist eigentlich ein Schimpfen, eine Hasstirade auf die New Yorker Kunstszene, der die Ich-Erzählerin eigentlich selbst angehört hatte jahrelang. Und sie lebt mittlerweile in London und kehrt zurück nach New York, weil ihre beste Freundin verstorben ist. Und somit ist sie Teil einer Trauerfeier und hat alten Freunden zugesagt, dass sie bei ihnen vorbeischauen wird und sitzt nun auf diesem Sofa von diesen Freunden, ein It-Couple aus der New Yorker Kunstszene. Und wir sind die ganze Zeit über nur in ihrem Kopf und hören ihren Gedanken zu, die kein gutes Haar eigentlich an dieser sehr oberflächlich geprägten Szene lässt. Und wir waren schon in der Vorschau sehr angetan von diesem Titel, weil es wurde angekündigt als eine Mischung aus Thomas Bernhard und Otessa Moschweg. Und da haben wir uns natürlich um das Leseexemplar gestritten, als es hier in der Buchhandlung eingetroffen ist. Ja, mittlerweile haben wir es alle gelesen oder viele von uns und wir waren alle ganz amüsiert von dieser Verachtung, die in diesem Text, in diesem Monolog steckt, der ohne Kapitel und Absätze auskommt. Aber dennoch merkt man, da ist auch eine Liebe für die Menschen da. Also diese Verachtung kommt eigentlich aus einer Liebe für die Menschen, was denn den englischen Titel auch erklären würde, und aus einer herben Enttäuschung eigentlich gegenüber dieser unechten Welt, ja.
Nur das Allerbeste, der Roman von Zoe Dubnow jetzt auf Deutsch bei DTV. Wir gehen weiter zu einem Anti-Müller, so heißt der neue Roman von Jade Yasemin Önders, der zweite der Berliner Autorin, die hat auch mit ihrem Debüt Furore gemacht, mehrere Preise eingeheimst. Was lesen wir denn jetzt von einem Anti-Müller? Klingt ja schon witzig.
Ja, Anti-Müller, dahinter verbirgt sich das Hormon Anti-Müller. Das ist ein wichtiges Protein in der Reproduktionsmedizin und dabei geht es um die ovarielle Reserve, die darüber Auskunft gibt, wie viele Eizellen einer Frau noch bleiben oder es geht eben um die Menge der noch verfügbaren Eizellen. Und genau das treibt auch die Ich-Erzählerin in dem Roman um, denn ihr Frauenarzt hat ihr angekündigt, dass sie mit 37 sich mal kümmern müsste, wenn sie Mutter werden will. Und sonst schließt sich eben dieses Fenster. Gleichzeitig tauchen wir aber auch ein in ihre sehr diffuse Dating-Welt. Sie trifft auch einen Mann namens Andy Müller. Darauf spielt der Titel natürlich auch an. Und der ist ein Abziehbild des modernen, gefährlichen Mannes, sage ich mal, der sich als Feminist gibt und seine Nägel lackiert, aber eigentlich seine Partnerin so lange hinhält, mit dem Kinderwunsch, bis er sie dann abschießt und mit einer jüngeren Frau eine Familie gründet. Es hat uns denken lassen an Sheila Heti, Mutterschaft, falls die Hörer und Hörerinnen das gelesen haben, in dem es auch darum geht, muss man ein neues Wesen schaffen, wenn man etwas erschaffen möchte in dieser Welt, oder kann man vielleicht zum Beispiel auch einen Roman schreiben? Kann man vielleicht auch sein Engagement, sein Kümmern, seine Care-Arbeit in etwas anderes stecken? Es lässt auch die Frage aufkommen, kann man als Autorin, die vielleicht in prekären Verhältnissen lebt und nicht über ein geregeltes Einkommen verfügt, kann man dann getrost die Mutterschaft eingehen, die ja heute auch so viel Kosten bedeutet. Und gleichzeitig tauchen wir ganz tief ein in eine sprachliche Raffinesse, die von Seite zu Seite georgiert und uns wirklich auch zeigt, was Jade Yasemin Önder da sprachlich auch drauf hat.
Und im Park Verlag ist dieser Anti-Müller von Jade Yasemin Önder erschienen. Und zum Dritten haben Sie, Frau Neher, etwas Bayerisches ausgewählt von der Autorin Regina Denk. Sie hat unter einem anderen Namen humoristische Bayern-Krimis geschrieben, jetzt aber als Regina Denk der Fährmann, so heißt das Buch. Was hat Ihnen denn daran so gut gefallen?
Ja, schon Ihr erster Roman, Die Schwarzgeherin, hat uns total überzeugt. Wir tauchen eine ganz atmosphärische, dichte Geschichte und auch tatsächlich in der Zeitgeschichte tauchen wir in den Anfang des 20. Jahrhunderts bzw. den Ende des 19. Jahrhunderts ein. Jetzt beim Fährmann spielt die Geschichte wieder in derselben Zeit. Es dreht sich um einen Mann, der eben ein Fährmann ist und somit der Ehe abgeschworen hat. Also er darf nicht heiraten, ist aber dennoch verliebt in eine Frau aus dem Dorf. Und Regina Denk schafft in so einer atmosphärischen Sprache und in so einem richtigen Roman, in den man auch eintauchen kann, eben tiefe emotionale Abgründe aufzumachen. Was es zum Beispiel bedeutet, ein Mann zu sein, der vom Krieg geprägt ist, im aufkommenden Ersten Weltkrieg eigentlich die Fähigkeit verliert, zu lieben, wenn man eben diese Härte oder Abgedroschenheit an den Tag legen muss, die der Krieg auch bedeutet. Und wir erfahren aber eben auch, was es heißt, in dieser Zeit irgendwie auch zu lieben oder zu kämpfen.
Ja. Sie sind ganz begeistert. Regina Denk, der Fährmann, bei Drömer ist dieser Roman veröffentlicht. Danke Ihnen, Frau Neher, für diese Lektüre-Tipps. Sagen Sie, hat denn das so das Sommerurlaubsgeschäft schon begonnen? Kommen die Leute und sagen, was soll ich lesen, was soll ich mitnehmen in Urlaub?
Ja, total. Also regelmäßig, aber wir sind eine Buchhandlung, die eigentlich regelmäßig auch auf Empfehlungen setzt. Deswegen, egal ob für Urlaub oder für den Alltag. wir schwören auf die Beratung.
Wie ist das eigentlich gestern? Gestern fällt mir gerade ein, gestern hatten wir hier es über den Deutschen Sachbuchpreis, ne? Also so Sachbücher. Und das ist doch ein mittler, auch, also so wie neben dem Buchpreis, auch ein ziemlich prominenter Preis geworden. Merken Sie sowas, wenn sowas kommt? Fragen dann Leute gleich danach, nach diesem Sachbuch jetzt von dem Konstantin Richter zum Beispiel?
Ja, da wird schon nachgefragt. Aber auch da empfehlen wir sehr gerne, wenn ich noch eine Empfehlung loswerden darf, Eva von Redeker ist da unser ganz, ganz heißer Tipp im Moment. Aha. Der Drang nach Härte, genau.
Ah, interessant, okay. Gut, das nehmen wir noch mit als nächsten Tipp von Lisa Neher aus Nürnberg von der Buchhandlung Jakob. Vielen Dank Ihnen, Frau Neher. Viele Grüße an Ihr Team Ihnen und auch. Ja, hoffentlich mal auf bald, ne?
Ja, richtig aus. Vielen Dank. Danke, Herr Scholl.
Tschüss. Und das war unsere Lesart für heute. Dankeschön fürs Zuhören.